Thema für heute und auch fürs nächste Mal, wenn ich verkündigen darf, ist Jona. Ich denke, die meisten von euch, oder hoffe ich doch, eigentlich, dass ihr alle den Propheten Jona kennt. Jona, eine Geschichte, die wir ja gerne auch in den Kinderstunden weitertragen. Da gibt es auch schöne Bücher von, das ist nämlich immer so was ganz Interessantes, so gerade von Jona und auch von der Arche Noah finden wir immer viele, viele Kinderbücher. Bei der Arche Noah denke ich immer, oh, das ist eine Seefahrt, die ist lustig. Eigentlich ist es ja ein Gericht. Naja, Jona. Ich möchte einfach mal so ganz kurz reflektieren, was in dem Buch Jona vorkommt, von der Geschichte her. Also das Buch Jona beginnt damit, dass Jona von Gott einen Auftrag erhält. Und zwar soll er nach Ninive gehen und der Stadt und den Bewohnern dort wegen ihrer Bosheit Gottes Gericht ankündigen. Jona, er macht sich auf den Weg, jedoch nicht Richtung Ninive, sondern nach Joppa, wo er ein Schiff betritt, das nach Westen, nach Tarsis, wahrscheinlich dem heutigen Spanien, auf dem Weg dorthin ist, und das besteigt er. Er flieht also. Er flieht weg von Israel, und zwar genau in die entgegengesetzte Richtung. Nach Osten, Ninive, sollte er gehen, nach Westen segelt er. Auf dem Boot oder auf dem Mittelmeer dann, da schickt Gott einen entsprechend großen, heftigen Sturm. Der Sturm war so heftig, dass selbst die Seeleute in Seenot gerieten. Sie schmeißen Material raus, um das Boot leichter zu kriegen, versuchen an Land zu kommen, aber sie schaffen es einfach nicht. Und irgendwann werfen sie es los und wollen wissen, wer ist denn eigentlich schuld daran? Und das Los, das trifft Jona. Und wo war Jona zu der Zeit? Im untersten Deck hat er sich hingelegt und hat geschlafen. Den hat der Sturm gar nicht berührt. Nun ja, sie fragen ihn, was hast du denn verbrochen? Und er sagt ihnen, was Sache ist, und sagt, es gibt nur eine Möglichkeit. Schmeißt mich über Bord. Und dann wird der Sturm aufhören. Naja, im ersten Augenblick wollten das die Seemänner nicht machen. Sie rudern noch kräftiger, versuchen das Land zu erreichen, aber keine Chance. Desto mehr sie sich anstrengten, umso heftiger tobte der Sturm. Letztendlich hörten sie auf Jona. Sie nahmen ihn und schmissen ihn über die Reling ins Meer. Und der Sturm hörte auf zu toben. Die Seeleute, die noch vorher zu ihren eigenen Göttern beteten, opferten dem Herrn Israels und gelobten ihn Gelübde aufgrund ihrer Errettung. Das ist Kapitel 1. Kapitel 2 bestellt Gott einen großen Fisch, der den Jona dann lebendig verschluckte. Dieser Ort, der Magen des Fisches, vergleicht Jona selber mit dem Scheol. Ein Ort des Schreckens, kann man sich schon vorstellen. So ein Magen arbeitet. Da sind Säfte. Und er schreibt selber, wie sich der Seetang um sein Haupt windete und wie er sich dort elendig fühlte. Kann man schon einigermaßen nachvollziehen, weil so ein Magen ist nicht so der Ort, den man unbedingt bräuchte. In seiner Not und Furcht rief er zu Gott. Und Gott erhörte ihn. Und der Fisch, er speie ihn an Land, sodass er wieder trockenen Fußes dort landete. In Kapitel 3 erhält Jona dann wieder den Befehl Gottes, die Aufforderung Gottes, gehe nach Ninive. Derselbe Auftrag. Und Jona, diesmal macht er sich tatsächlich auf. Er geht nach Ninive und verkündigt, dass nach nur 40 Tagen die Stadt zerstört wird. Wegen der Bosheit der Menschen. Diese Ankündigung löste bei den Bewohnern eine Bußbewegung aus, die die ganze Bevölkerung vom König bis zum Kleinsten einschloss. Ja, samt den Tieren. Die Buße wiederum führte dazu, dass Gott die Stadt begnadigte. Das angekündigte Gericht wurde nicht vollstreckt. Dann im letzten Kapitel sehen wir Jona, nachdem er den Leuten die Buße oder das Gericht angekündigt hat, geht aus der Stadt raus, setzt sich hin und wartet der Dinge, die da kommen. Jona, der zur Flucht nach Tarsis aufgebrochen war im ersten Kapitel, warum? Das wird uns im vierten Kapitel nämlich erklärt, weil er wusste, dass Gott ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Und er wollte, dass Ninive zerstört wird. Er setzt sich außerhalb der Stadt hin und wartet der Dinge, die da kommen. In der Rückblende wird uns dann erzählt, dass er sich eine Laubhütte baute und Gott über dieser Laubhütte einen Rizinusstaude wachsen ließ. Diese spendete dem Jona Schatten. Und der Jona erfreute sich an dem Schatten. Das tat ihm gut. Muss es recht heiß gewesen sein. Aber am nächsten Tag schickt Gott einen kleinen Wurm. Und da heißt es, der diese Rizinusstaude stach und diese verdorrte. Und der Schatten war nicht mehr zugegen für Jona. Zur gleichen Zeit schickte Gott einen heißen Ostwind, der so heiß war. Jona kein Schatten, heißer Ostwind, dass Jona dran verzweifelt ist. Er wollte sterben, so heiß ist ihm gewesen. Denn das, was ihm so bequem machte, war nicht mehr. Und dann kommt Gott und fragt ihn. Das sind die letzten zwei Verse. Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Stadt entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Damit endet die Erzählung, ohne dass eine Antwort darauf von Jonas gegeben wird. Die Geschichte Jonas ist zumindest im Groben allgemein relativ bekannt, zumindest in der westlichen Welt. Aber sie gehört auch zu den Begebenheiten, die am häufigsten kritisiert werden und belächelt werden. Ich habe früher Kinderstunden gemacht, Jungschar. Wisst ihr was? Für die Kinder war das nie ein Problem. Denen hast du die Geschichte erzählt, die haben dir mit so großen Augen und so großen Ohren zugehört. Wow, vom Wal gefressen und oh, wie schlimm. Und für die war das kein Thema. Interessant, gell, was Gott gesagt hat. Wie sollte unser Glauben sein? Wie der der Kinder. Bei den Erwachsenen ist das Thema ein Problem. Schon sehr früh begann der Spott über dieses Bibelbuch. Oft wird behauptet, die ganze Geschichte sei ein Fantasieprodukt der antiken Schriftsteller, irgendwas Fiktives auf mystischen Grundlagen. Und am meisten wird bezweifelt, dass ein Fisch Jona lebendig verschluckt hat und dass er 3 Tage später wieder freikam. Ja, der Schlund eines Wales, wird dann gesagt, ist zu eng, um einen Menschen zu verschlucken. Andere sagen wiederum, Wal sowieso nicht, Wal ist ein Säugetier. Die Bibel spricht vom Fisch. Wenn wir mal ganz am Anfang des Buchs Mose gehen, wisst ihr, von was Gott spricht, was im Meer ist? Ein Schlagwort, Gewimmel. Und dann später, ein paar Versen später, heißt es, die Fische des Meeres. Also als erstmal eins, aber unabhängig, ob Gott einen Wal geschickt hat oder Gott kurzerhand ersprach und es war, einen Fisch geschickt hat, der das machen konnte, brauchen wir nicht diskutieren. Für Gott war es möglich. Interessant ist ja auch, dass Jona von unserem Herrn Jesus Christus oder die Geschichte Jonas von unserem Herrn Jesus Christus ja auch zitiert wird. Und zwar in der Art und Weise, dass sie einfach als Tatsache dasteht. Ebenso die Gerichtspredigt Ninives, das dann später Buße tat, wird von unserem Herrn Jesus Christus im Matthäus und auch im Lukas ganz klar dargestellt. Wenn also die Geschichte eine Fiktion ist, der Antike, ein Märchen ist, naja, dann muss sich ja unser Herr Jesus Christus zwangsläufig geirrt haben. Wenn es nur ein Mythos ist, dann ist der Herr Jesus Christus nicht unfehlbar. Dann sind Irrtümer an ihm. Ja, und eigentlich hätte er dann ja gelogen, weil er sagt ja von sich, ich bin die Wahrheit. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist etwas, was ich wiederum niemals glauben könnte, dass mein Heiland nicht die Wahrheit in Person ist. Darum ist für mich gar keine Frage, ob das, was dort gewesen ist und dem Jona passiert ist, diese ganze Geschichte, ob die wahr ist oder nicht. Sie ist wahr, denn Gott ist die Wahrheit und er hat es in seinem Wort aufschreiben lassen. Ich möchte mal was vorlesen. Eine Frage, hat jemand von euch schon mal was von James Barley gehört? Könnt ihr mal in Wikipedia machen, wenn ihr mal lustig seid. Da heißt es, James Barley, die Geschichte besagt, dass James Barleys Boot während einer Walfangexpedition vor den Falklandinseln von einem Pottwal angegriffen wurde und er im Maul des Wales landete. Er überlebte die Tortur und wurde von seinen eigenen Kollegen aus dem Magen herausgeschnitten, als sie, ohne zu wissen, dass er sich darin befand, den Wal einfingen und zu häuten begannen, weil das heiße Wetter sonst das Walfleisch verfault lassen hätte. Bartley hatte 36 Stunden lang im Wal gelegen, also die halbe Zeit, die Jona dort drin war. Gelegen. Seine Haut wurde durch die Magensäfte gebleicht und er konnte allerdings innerhalb von 3 Wochen wieder zur Arbeit zurückkehren. Sehr interessant. Wobei in Wikipedia, und das finden wir dort auch, es noch diese Variante gibt, dass er nicht wieder gearbeitet hat, sondern dass er aufgrund der Magensäfte erblindet ist. Aber wir sehen, er war dort drin und er überlebte es. Er starb 18 Jahre später und auf seinem Grabstein in Colchester steht James Barley, ein moderner Jona. Nur soweit einmal. Im ersten Kapitel 1 lesen wir von Jona als dem Sohn Amathias. Wir können daher mit Sicherheit annehmen, dass es sich um den gleichen Jonas handelt, den wir in 2. Könige 14 Vers 25, als Knecht Gottes und als Propheten unter der Regierung Jerobeams, den Zweiten, finden. Und jetzt können wir das Ganze anhand des Königs zeitlich einteilen. Die Geschichte spielt so roundabout 800 Jahre vor Christus. Als Prophet der 10 Stämme oder des 10 Stämmereichs, also Israels, kündigte Jona immer wieder die Wiederherstellung Israels an. Schön, ne? Ninive wollte er aber zerstört sehen. Ninive wollte er zerstört sehen. Unter den 12 kleinen Propheten, zu denen Jona ja zählt, hat das Buch einen ganz besonderen Charakter. Im Buch finden sich, abgesehen von der bevorstehenden Gerichtsandrohung, finden wir dort keine Prophetie. Und das, was man prophezeit hat, ist gar nicht eingetreten. Wenn wir, und das werden wir das nächste Mal machen, und daher möchte ich euch bitten, vielleicht mal in den nächsten 3-4 Wochen das Buch Jona zu lesen, das Leben oder dieser Lebensabschnitt Jonas ist die große Prophetie in Bezug auf Israel. Schauen wir uns das nächste an. Nicht Thema für heute. Jona ist außerdem der einzige Prophet im Alten Testament, der einen Auftrag bekommt, in ein fremdes Land zu gehen und den Heiden die Botschaft von Gott zu sagen. Es gab schon verschiedene Propheten, die wohl über die Nationen geweissagt haben. Jona jedoch ist der Einzige, der einen konkreten Auftrag dazu bekommen hat. Interessant. Im Neuen Testament gibt es ein Buch, das nicht an die Gemeinde gerichtet ist. Welches Buch? Brief, Entschuldigung, nicht Buch. Das nicht an die Gemeinde gerichtet ist. Na kommt, der Jakobusbrief. Wie beginnt der Jakobusbrief? Den 12 Stämmen der Zerstreuung. Wurde ganz explizit, besonders für Israel. Hat uns natürlich auch viel zu sagen. So wie uns ja auch das Alte Testament was sagt. Aber hieran sehen wir, wie Gott im Alten Testament die Heiden nicht vergessen hat. So hat Gott im Neuen Testament auch sein Volk Israel nicht vergessen. Das große Hauptanliegen des Buches Jona ist, dass wir die Gnade und Barmherzigkeit Gottes kennenlernen. Ich lese aus Jona 4. Ach Herr, war das, Jona 4, Vers 1 im zweiten Teil. Ach Herr, war das nicht mein Reden, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte. Das ist das Hauptthema des Buches Jona. Jona lernte Gottes Barmherzigkeit für die Heiden kennen, wenn er auch Probleme damit hatte, ja, große Probleme. Die Schiffsleute lernten im gewissen Sinn auch die Gnade Gottes kennen, indem sie aus diesem Sturm errettet wurden. Und schließlich wandte sich die Gnade und Barmherzigkeit Gottes den Leuten von Ninive zu, nachdem sie Buße taten. Hat Gott abgesehen davon, sie zu zerstören. Die Botschaft für heute, ich habe sie eingeteilt in 3 Kategorien oder 3 Kapitel, wie auch immer. Jona, der Prophet, der vor dem Herrn floh. Jona, der Prophet, auf den man hörte. Und Gott, der Herr, der den Propheten Jona nicht lässt. Diese 3 Punkte. Sein Auftrag war eigentlich relativ, ich will nicht sagen einfach, aber klar zum Verstehen. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn Amatias: Mache dich auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mir aufgestiegen. Das war der Auftrag. Das sollte Jona tun. Nicht ganz einfach. Und seine Reaktion? Jona machte sich auf nach Tarsis. Er floh weg vom Angesicht des Herrn. Um die menschliche Reaktion des Jonas zu erfassen, müssen wir verstehen, was Jona wusste. Ich habe es vorhin vorgelesen. Er wusste, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig. Und das ist etwas, was er für Ninive überhaupt nicht haben wollte. Das ist das eine. Und um die Reaktion wirklich richtig zu erfassen, müssen wir uns natürlich auch mit Ninive und den Bewohnern kurz befassen. Warum war das bei Jonas so, dass er denen das in keinster Weise wünschte, gönnte oder sonst wie zusprechen wollte? Ninive, die große Stadt. Den Ursprung Ninives finden wir schon ganz am Anfang der Geschichte. Bereits im 1. Mose 10, Vers 11 wird sie erwähnt. Erbauer war Nimrod. Nimrod hat welche Stadt auch noch erbaut? Ah, ihr merkt, ich lasse euch manchmal nicht raus, gell? Lauter Gabi, richtig. Babylon, Babel, genau. War auch der Erbauer von Babel. Also Nimrod. Ninive bedeutet Wohnort oder Wohnung des Ninus, was ein bisschen so an Nimrod auch anklingt. Und Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Das erste Großreich der gesamten Weltgeschichte überhaupt, Assyrien. Die Stadt befand sich an der Uferseite des Tigris und wenn man den Historiker glauben darf, war die Mauer bis zu 30 Meter hoch. 30 Meter, muss man sich mal vorstellen. Das ist ein 10-stöckiges Haus. Die Türme waren teilweise bis zu 60 Meter hoch. Durch die Stadt ging ein Fluss. Die Stadt galt als uneinnehmbar. Wir wissen, sie ist dann später eingenommen worden, indem man den Fluss, einen Damm gebaut hat. Na, ist er trocken gelegen und dann sind sie über das Bett einmarschiert. Das ist ein anderes Thema. Jetzt muss ich mich kurz sortieren. Ja. Jona, der ging in die Stadt hinein, eine Tagesreise weit. Die Stadt, sie war so groß, dass die Bibel sagt, 3 Tage benötigt man sie, um sie zu durchwandern. Wollen wir ein bisschen was von der Größe verstehen, wie groß die Stadt war. 3 Tage. Er ging einen Tag weit hinein. Noch heute ist der Name Assyrien häufig mit Grausamkeit verbunden. Und das zu Recht. In der Zeit der Assyrer kam es zu vielen Deportationen, zu Folterungen, zu Massakern. Ja, man hat die Leute teilweise regelrecht abgeschlachtet zur Abschreckung. Auf dem Höhepunkt der Macht war Syrien wirklich eine Supermacht oder die Supermacht schlechthin. Aber sie war auch sehr verhasst in der gesamten Region. Aufgrund ihrer Grausamkeit, aufgrund ihrer Brutalität. Die assyrischen Könige unterdrückten die Völker in ihrem Umkreis aufs Massivste. Ninive war das Zentrum dieser Regierung. Ninive war aber das Zentrum des Reichtums und das Zentrum enormen Handels. In Nahum 2 heißt es, unendlich ist der Vorrat an Reichtum. Und Nahum 3, du hast deine Kaufleute zahlreich werden lassen, zahlreicher als die Sterne des Himmels. Das war Ninive. Aufgrund des Reichtums, des Hochmutes und der Zerstreuung jegliche Art von Verbrechen und Sünde an diesem Ort. Die Bosheit der Stadt war zum Herrn aufgestiegen, wie einst die Bosheit von Sodom und Gomorra. Deshalb beauftragte der Herr seinen Diener Jona, sich nach Ninive aufzumachen. Und deshalb sollte er gegen Ninive und den Bewohnern predigen. Der Auftrag, das Gericht Gottes an ein heidnisch und lasterhaftes Volk zu predigen, war, ich habe es schon erwähnt, ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Jona. Denn er wusste, Wenn Ninive Buße tut, dann wird Gott gnädig sein. Jona, er wollte die Zerstörung Ninives, dieser verhassten Stadt. Doch Jona, er wusste, Gott war gnädig. Interessant, woher wusste Jona das? Gott so gnädig ist, klar, kann man sagen, er war ein Prophet. Aber wie oft selbst ist Israel in Schuld und Sünde gefallen, zu der Zeit Jonas und davor? Wie oft haben sie andere Götter angebetet und haben Buße getan und haben die Gnade Gottes kennengelernt? Und das wusste Jona. Jona war in keinster Weise bereit, die Gnade Gottes, die sein Volk immer wieder selber erlebte und erfahren durfte, mit anderen Völkern zu teilen. Erst recht nicht mit diesem verhassten Ninive. Jona floh daher vor dem Strafgericht Gottes und verkündigte und wollte nicht diese Botschaft den Bewohnern verkündigen. Jona, der Prophet, auf den man hörte, war schon eine sehr außergewöhnliche Person, der Jona. Muss man schon sagen. Er wurde von Gott befähigt, auf andere Menschen Einfluss zu haben. 4 Personen, Gruppen oder Einzelpersonen finden wir, mit denen Jona zu tun hat. Die schauen wir uns mal an. Nun werden wir sehen, Jona ist eine Person, die glaubwürdig war. Jona ist eine Person, die Wahrheit aussprach. Und seine Glaubwürdigkeit führte dazu, dass die Leute sein Wort vertrauten und danach handeln. Jona war der Prophet, auf den man hörte. Den meisten Propheten im Alten Testament ging es ja nicht so gut, oder? Die hat man oft nicht gehört. Die mussten um ihr Leben oftmals fürchten. Und man hat entgegen dem gehandelt, was sie an Wort Gottes weitergeben. Ausgerechnet die Person, die so eine Wirkung auf die Mitmenschen und die Umgebung hat, handelt entgegen dem Auftrag Gottes, oder? Erstmal. Schauen wir uns die erste Gruppe an, die Seeleute. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Mit Verzögerung taten sie es. Die Seeleute, sie fürchteten den Herrn, als der Sturm augenblicklich aufhörte zu wüten. Sie opferten den Herrn Schlachtopfer und unterwarfen sich ihm, indem sie ihm Gelübde gelobten. Die Seeleute machten genau das, was Jona ihnen sagte. Als nächstes finden wir Gott, den Herrn. Jonas Gebet, als seine Seele im Bauch des Fisches verschmachtete: Ich aber will dir Opfer bringen, mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Beim Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch und er spie Jona an Land. Und liebe Geschwister und liebe Freunde, wisst ihr, was das Schöne ist? Das dürfen wir uns zu eigen machen. Wenn wir zu unserem Herrn in unserer Not rufen, dann wird er uns hören. Gott hört deine Gebete, wenn deine Gebete im Willen Gottes sind. Gott wird auf deine Gebete reagieren. Wie er reagiert, kann unterschiedlich sein. Es ist nicht immer so, dass es zu unserer Freude ist. Aber Gott wird auch dich hören. Die dritte Gruppe, die Menschen von Ninive. Und er, Jona, rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Matthäus 12, Vers 41 sagt unser Herr Jesus über Ninive in Bezug auf Israel: Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht, also Israel, und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Die Bevölkerung, sie hörte auf das, was Jonas sagte. Und die letzte Person, die uns in unserem Propheten Jona genannt wird, ist der König von Ninive. Und das Wort erreichte den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf und legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich im Staub. Der König und seine Großen ließen wegen der Strafbotschaft Jonas ausrufen: Menschen und Vieh, Rinder und Kleinvieh, alle sollen nicht essen noch weiden und kein Wasser trinken. Ninive soll heftig zu Gott rufen und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Wegen, in der Hoffnung, dass Gott sich gereuen lässt und sich abkehren lässt von seinem Zorn. So eine Auswirkung auf Menschen hatte immer die Botschaft von Jonas. Hätten wir doch auch manchmal gern, oder? Wenn ich von etwas überzeugt bin und die Wahrheit weiß und den Leuten das sage, warum machen sie es dann nicht, denke ich manchmal. Ich habe es doch erzählt. Ich weiß nicht, wie es euch oft geht. Wie wäre es, wenn wir so eine Gabe hätten und könnten nicht vor den König, sondern vor den Regierungen der Welt treten und ihnen das Wort Gottes mitteilen, was für ein Leben wäre hier auf Erden. Jona war ein Mann, auf den man hörte. Ich wäre froh gewesen, meine Kinder hätten immer auf mich gehört. Das hätte mir schon gereicht. Jona stand vor Königen. Er stand vor ganzen Völkern. Er war eine außergewöhnliche Person diesbezüglich. Aber Jona musste noch etwas lernen. Jona musste lernen, dass die Gnade Gottes nicht nur ihm und seinem Volk Israel galt, sondern auch anderen. Gott, der Herr, der Jona nicht lässt. Flucht vor Gott ist immer die falsche Richtung. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern vollkommen. Und der Landgarte hat das gesehen. Nach Osten hätte er gehen sollen, nach Westen ist er gegangen. Spanien war meines Wissens nach damals in der bekannten Welt so der westlichste Teil überhaupt. Also so weit wie möglich weg. Das wollte Jona. Aber so einfach lässt Gott weder Jona ziehen, noch wird er dich, noch mich ziehen lassen. David, der König, nach dem Herzen Gottes, schrieb einen schönen Psalm. Psalm 139, ich lese mal die Verse 7 bis 10. Er schrieb viele schöne Psalme. Aber hier, das passt so richtig, auch in unsere Geschichte. Wohin sollte ich gehen vor deinem Gott? Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Steige ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bette ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Ermutigende und tröstende Verse, die David niederschreibt. Gott wird dich nicht lassen. Ist egal, wo du bist. Egal, in welcher Situation du dich gerade befindest. Ob du gerade Happiness hast oder Trübnis. Gott ist bei dir. Gott hält dich. Jona ist in einer Situation, mit der er persönlich selber überhaupt nicht klarkommt. Wegen dem, was Gott von ihm erwartet. Und wegen dem, wie Gott mit den Feinden Jonas umgeht. Er will vor Gottes Willen und vor seiner eigenen Verantwortung fliehen. Das ist Jona in dieser Situation. Und ich bin davon überzeugt, dass wir alle ähnliche Situationen kennen. Dass es bestimmt keine Ausnahme gibt. Es gibt Zeiten, wo ich mit manchen Sachen einfach nicht klarkomme. Wir singen zwar schnell und beten schnell, dein Wille geschehe. Es kommt uns relativ schnell über die Lippen. Aber in manchen Sachen kennen wir den Willen Gottes. Wir wissen ganz genau, was Gott in bestimmten Situationen von mir erwartet. Aber ich möchte gerade nicht. Dolce Vita in Spanien war sicherlich einfacher und chilliger, wie den Menschen in Ninive das Gericht zu predigen. Und Dolce Vita in Spanien war sicherlich auch angenehmer, wie den Menschen ihre bösen Wege aufzuzeigen. Es ist nämlich nicht unbedingt immer sehr angenehm, den Menschen einen Spiegel vorzuhalten. Weil du musst ja auch mit einer Reaktion des Menschen rechnen. Das Schöne ist, Gott wird sein Kind niemals im Stich lassen. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Seine Wege der Zurechtbringung, die sind recht unterschiedlich. Sie sind immer Wege der Liebe, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht so aussehen. Der Magen war bestimmt kein Ort des Wohlfühlens und doch war es ein Weg der Liebe Gottes. Denn er brachte Jona zurecht. Ja, für Jona war der Weg nach Ninive ein Graus. Es ist schon interessant, wie vielfältig und die Wege Gottes sind. Gott benutzt einen gewaltigen Sturm. Gott benutzt ein stürmisches Meer. Er benutzt einen heißen Ostwind. Er benutzt glühende Sonne. Er benutzt einen großen Fisch. Er benutzt einen kleinen Wurm. Alles, um Jona zurechtzubringen. Alles, um Jona zurechtzubringen. Ein unbedeutender Wurm war ebenso ein großer Bote wie der Sturm und der große Fisch. Ob Gott einen Wurm bestellt oder einen heftigen Sturmwind kommen lässt, er kann beides, so verschieden sie auch sind, für sich benutzen, um mit Menschen klarzukommen. Gottes Wege und Möglichkeiten, sie sind grenzenlos. Einmalig und individuell und immer auf jeden genau angepasst. Das Buch Jona zeigt uns auf, dass alles, was in deinem Leben geschieht, dass Gott es benutzt, um dich zu formen, um deinen Sinn für das Leben mit deinem Herrn und Heiland zu schärfen. McIntosh, er schreibt etwas, was ich euch gerne vorlesen möchte, in Bezug auf Jona und diesen Prüfungen, die Jona hier durchgeht. Er schreibt, die Gewohnheit, Gott in allen Dingen zu sehen, erlaubt jedem Kind, alles als Prüfung des Lebens zu erdulden und manchmal auch zu ertragen. Es gibt kein Ereignis, mag es noch so unbedeutend scheinen, das nicht als Bote Gottes betrachtet werden kann. Wenn nur das Ohr fähig ist zu hören und der Sinn geistlich genug ist, seine Botschaft zu verstehen. Wenn wir diese Wahrheit aus dem Auge verlieren, wird das Leben zu einer langweiligen Eintönigkeit, in welcher nichts anderes zu finden ist, als die immer wiederkehrenden Umstände des Alltags. Wenn wir aber aufmerksam sind, können wir sowohl in den kleinsten wie auch in den wichtigsten Umständen die Hand des Vaters sehen. Spuren der Gegenwart Gottes, welche unsere tiefsten Interessen für die Geschichte jedes einzelnen Tages wecken. Das Buch Jona illustriert diese Wahrheit in einer sehr auffälligen Weise. Da lernen wir verstehen, dass für den Christen nichts unbedeutend ist. In den gewöhnlichsten Dingen und in den einfachsten Umständen jener Geschichte sehen wir das besondere Wirken Gottes. Es ist nicht nötig, in die tiefsten Bedeutungen des Buches einzugehen, um diese Wahrheit zu erkennen. Wir brauchen nur den einen Ausdruck zu beachten, welcher immer wieder darin vorkommt. Der Herr bestellte einen Fisch, eine Rizinusstaude, einen Wurm, einen singenden Ostwind. Der Herr bestellte. Der einzige Mensch, der dieses bis ins Letzte verkörperte, war unser Herr und Heiland. Er sah in allen den Vater. Nichts tat er, was er nicht den Vater, was ihm der Vater nicht zeigte. Und so betete er auch: Mein Vater, wenn es möglich ist, als er in diesem Garten Gethsemane war, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das war seine Überzeugung. Als Jona im Schatten dieser Staude saß, dachte er erstmals nicht ans Absterben seines Lebens. Er wollte nur beobachten, was mit dieser Stadt passiert. Und dann hatte er eine richtig schöne, große Freude über diesen Rizinus-Wunderbaum. Er genoss diese äußerliche Bequemlichkeit des Schattens. Aber diese Rizinusstaude, sie offenbart auch den wahren Zustand, ja, der Seele des Jonas. Denn als diese Staude verdorrte und dieser heiße Ostwind blies, da wollte er sterben. Boah, ich sitze hier in der Hitze und komme jämmerlich um. Ich möchte doch nur dahin scheiden. Ja, das Geheimnis seines Herzens wurde durch diese Rizinusstaude offenbar. Jona waren die Menschen in Ninive gleichgültig. Er wünschte sie ins Gericht Gottes. Ja, er wünschte die vollständige Zerstörung Ninives. Aber diese Rizinusstaude, als die zerstört war, da war er so erdrückt und erschlagen, dass er selber sterben wollte. Unendlich überlegen und doch sehr liebevoll reagiert nun Gott. Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh. Das sind die beiden letzten Sätze im Buch Jona. Eine Frage Gottes an den Propheten. Wie groß ist doch Gottes Barmherzigkeit und Gnade? Das sollte Jona verstehen. Wie groß Gottes Betrübtheit, ja Traurigkeit über die verlorenen Menschen. Beides wusste Jona, beides hatte er selbst bezeugt. Aber nun wird Jona verdeutlicht, wie schrecklich unangebracht es doch letztendlich ist, eigentlich über so eine Rizinusstaude betrübt zu sein. Aber die 120.000 Menschen in Ninive waren ihm gleichgültig. Die waren ihm gleichgültig. Ich habe die letzten beiden Sätze, die ich gerade vorgelesen habe, ein klein wenig abgeändert. Rot markiert. Eins habe ich mit einer Lücke gesetzt. Das steht Punkt, Punkt, Punkt. Und ich möchte jetzt von euch, dass jeder für sich mal überlegt, Wann war ich das letzte Mal so richtig stinkig wegen irgendeiner Sachlage, die mir gegen den Strich ging? Ich habe das schon hier und da. Denkt, bei euch wird das nicht viel anders sein. Ja, über irgendeine Sachlage, über die ihr euch richtig geärgert habt. Okay? Und dann setzt er diese ein bei dem Punkt, Punkt, Punkt. Und dann heißt es, du bist betrübt wegen des, jetzt jeder für sich, um den du dich nicht gemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Menge der Menschen, die weltweit sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh. Wie stehst du dazu? Wie unbedeutend wird doch manchmal unser eigenes Ärgernis über die Tatsache, dass Menschen auf ewig verloren gehen, wenn sie nicht hören von der Liebe Gottes und seinem Sohn Jesus Christus. Wie wichtig ist uns die Erlösung unserer Mitmenschen? Und wie wichtig ist uns manchmal unsere Bequemlichkeit, hier im Bild der Rizinusstaude? Wurde nicht jedes Kind Gottes und somit auch du, als unser Herr Jesus Christus in den Himmel gefahren ist, aufgefordert von unserem Herrn Jesus Christus, sein Zeuge zu sein, von ihm Zeugnis zu geben?